Hallo, liebe Zuhörer zum Podcast, zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heutiges Thema ist Freiflächenphotovoltaik oder auch Solarstrom auf dem Acker. Wir haben ja aktuell in den Nachrichten gehört, dass das 1,5-Grad-Ziel bereits überschritten sei. Das passt also ganz gut. Und zum anderen gibt es ja auch in Mühltal aktuelle Projekte in dem Bereich. Mein Name ist Wilfried Hahn. Ich bin für die Grünen im Gemeindevorstand und mache ehrenamtliche Solarberatung bei der Klimainitiative Oberramstadt-Mühltal. Einige kennen mich vielleicht von Balkonsolargeräten und der entsprechenden Beratung. Die weiteren Teilnehmer hier am Tisch darf ich begrüßen. Zum einen der Thomas Rehan und Dr. Bernhard Hein, mit denen wir uns heute zum Thema Freiflächenphotovoltaik allgemein und insbesondere auch in Mühltal unterhalten wollen. Ich darf die erste Frage mal an den Bernhard Hein stellen. Was ist eigentlich eine Freiflächen-PV? Kannst du das kurz erklären und vielleicht einen Satz zu dir selbst sagen?
Ja, also ich wohne hier in Treysa, bin ehrenamtliches Mitglied der Energiegenossenschaft Starkenburg und beschäftige mich mit diesen Themen schon seit 50 Jahren, kann man sagen.
Okay, gut.
Eine Freiflächenanlage ist im Gegensatz zu Dachanlagen eine Anlage, die auf einer Acker, einer Wiese, einer Brachfläche errichtet wird und die in der Regel auch deutlich größer ist als jetzt eine Dachanlage.
Gut, dann nehme ich den Thomas Rehan noch mit dazu. Hallo Thomas.
Hallo.
Wir haben ja jetzt gerade gehört, dass eine Freiflächenanlage deutlich größer ist als eine Dachanlage und die wird ja auch auf den Acker gebaut. Wie ist deine Position dazu oder was sagst du dazu und kannst dich ja selbst auch kurz vorstellen?
Ja, also ich bin der Thomas, ich bin tätig im Bereich Naturschutz, Umweltschutz beruflich und jetzt verstärkt auch im ehrenamtlichen Einsatz. Was ich dazu sagen kann ist, eine Freiflächenanlage ist eine sehr sinnvolle Nutzung, gerade dort, wo die Fläche zur Verfügung steht, wo keine großen Flächenkonkurrenten vor Ort sind, wie intensive Landwirtschaft, die hochwertige landwirtschaftliche Produkte herstellt, die anderswo vielleicht nicht so gut wachsen würden. Andererseits, wo keine besonderen naturschutzrechtlichen und fachlichen Widerstände zu erwarten sind, da passt das sehr gut hin, weil am Ende des Tages ja auch die Frage zu beantworten ist, wie sehr Naturschutz und erneuerbare Energien zusammenpassen. Und ich glaube, für alle sprechen zu dürfen, es hat sich erstaunlich gut herausgestellt, diese Kooperation zwischen Naturschutz und erneuerbaren Energien. Und das wollen wir hier auch in den Mittelpunkt gestellt sehen. Und deswegen denke ich, ist es auch wichtig, darüber zu sprechen.
Danke, Thomas. Also brauchen wir Freiflächenphotovoltaik, Bernhard? Ist das System nützlich oder warum machen wir das?
Ja, ich denke, es ist ein zu großer Konsens, dass wir von den fossilen Energieträgern wegkommen müssen. Und das heißt konkret, dass wir mehr Stromanwendungen haben werden, also durch Wärmepumpen, durch Elektromobilität und so weiter. Und der Strombedarf wird sich also bis 2045, ist ja so das Zieljahr, verdoppeln auf etwa 1000 Terawattstunden. Und die müssen irgendwie erzeugt werden. Und die Haupterzeuger werden Wind und Sonne sein. Wir brauchen beides, denn der Wind bläst vor allem im Winterhalbjahr.
Ja.
65% des Windertrags ist im Winterhalbjahr. Und die Sonne scheint vor allem im Sommerhalbjahr. 70% des Ertrags ist im Sommerhalbjahr.
Das ergänzt sich ja dann ganz gut eigentlich. Ja.
Ergänzt sich sehr gut.
Ja.
Also es ist auch gut, dass wir beides haben. Und um die Energieerzeugung hinzubekommen, müssen wir etwa 400 Gigawatt an Photovoltaikleistung in Deutschland installieren. Und dafür reichen halt die Dächer nicht aus. Und wir müssen etwa die Hälfte, das ist so das Ziel der Bundesregierung, steht auch im EEG etwa drin, etwa die Hälfte davon, also 200 Gigawatt Photovoltaik, auf Freiflächen realisieren. Anders bekommen wir die Energiewende in den nächsten 20 Jahren nicht hin. Wir haben nicht mehr viel Zeit.
Ja, kurze Zwischenfrage, wie viel Prozent der landwirtschaftlichen Fläche ist das denn rechnerisch insgesamt?
Diese 200 Gigawatt heißt 200, etwa 200.000 Hektar. Das sind nur 1,2% der landwirtschaftlichen Fläche.
Okay, das heißt, wir reden ja nicht über massenhafte Nutzung von Ackerfläche, sondern es geht um irgendwas zwischen 1 und 2%.
Ja, und ja. Wenn man noch, ich sag mal, Anlagen auf Deponien und entlang von Autobahnen so weiter da abzieht, dann liegen wir in der Größenordnung von 1%.
Okay.
Also keinerlei Beeinträchtigung der Nahrungsmittelerzeugung oder der Futtermittelerzeugung.
Okay, dankeschön. Das ist ja ein ganz interessanter Aspekt. Was, Thomas, was haben wir denn noch für Auswirkungen auf Natur und Umwelt? Es wird ja oft auch von Versiegelung gesprochen, wenn Solaranlagen im Feld gebaut werden. Wie stellt sich das dar?
Ja gut, also wir müssen davon ausgehen, dass die Solarpaneele, die in solchen Anlagen errichtet werden, auch stabil stehen müssen, also den statischen Anforderungen entsprechen. Da gibt es aber Technologien, die sehr platzsparend sind, nämlich die Aufständerung. Da werden die entsprechenden Vorrichtungen in den Boden gerammt und können nach Abbau der Anlage auch wieder ohne den Boden groß zu schädigen herausgezogen werden. Diese Flächeninanspruchnahme, die ja nur wenige Quadratzentimeter pro Aufständerung darstellen, also umgelegt auf die einzelnen Module.
Ja.
Ich würde hiervon nicht von Versiegelung sprechen und in Summe sind das vielleicht einige Quadratmeter auf einer Fläche von einem Hektar. Der Eindruck entsteht natürlich, dass hier eine Veränderung vor sich geht durch die großflächige Überdeckung der Fläche. Und das kann man als Verschattung durchaus auch als Bereicherung der natürlichen Standortverhältnisse sehen. Sie ist ja auch nicht sehr viel anders als eine Verschattung in einem lichten Wald, wo auch die Fläche über einige Stunden des Tages von den Bäumen verschattet werden. Und das schafft und fördert auch die Biodiversität.
Gut, danke. Das heißt, es gibt also auch positive Aspekte und Versiegelung ist es definitiv nicht.
Ja.
Ich habe gehört, man kann die dann nach 20, 30 Jahren nach Laufzeit auch wieder rückstandsfrei entfernen und der Acker hat dann quasi eine Erholungspause gehabt und ebenso Flora und Fauna in dem Bereich. Kann man das so sagen, Bernhard?
Ja, ja. Kann man so sagen, ja.
Gut.
Gut. Also es wird nichts zubetoniert. Das,
ja.
Also auch die...
Wichtiger Punkt, ja.
Die Station, wo die Wechselrichter drin sind, die werden auf dem Schotterbett hingestellt an Betonkassen, aber es wird nichts zu betoniert.
Okay. Ja, jetzt noch ein anderer Aspekt. Lohnt sich denn so eine Anlage für eine Gemeinde, ganz allgemein?
Ja, die Gemeinde Mühltal zum Beispiel, die hat ja das Ziel, bis 2035 klimaneutral zu werden.
Ja.
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen natürlich auch Energieerzeugungsanlagen im Gebiet der Gemeinde errichtet werden.
Ja.
Sonst funktioniert das nicht. Das ist also ein großer Nutzen, nicht nur für die Gemeinde, für die Bevölkerung auch.
Ja. In dem Zusammenhang ganz kurz, die Gemeinde erstellt ja aktuell auch ein Solarkataster, was im Prozess der Verabschiedung ist, um mal einen Überblick zu haben, wo in der Gemeinde sinnvolle Flächen liegen. Und im Vorfeld, bevor jetzt Projekte angefragt werden, schon mal eine Ahnung zu haben, wo denn solche Möglichkeiten bestehen und da auch eine Gestaltungsmöglichkeit zu haben. Aber wir waren bei der Wertschöpfung für die Gemeinde. Was gibt es noch für Aspekte?
Also die Gemeinde, es gibt eine Kannbestimmung, aber es werden wir, wenn wir als Energiegenossenschaft da was bauen, sicher auch umsetzen, bekommt 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde.
Ja.
Das sind jetzt keine Riesenbeträge, liegen in der Größenordnung von einigen tausend Euro pro Jahr, aber es summiert sich natürlich über die Laufzeit zusammen.
Ja, über 20 Jahre
sind
es dann
die
doch
Gemeinde
auch ein paar hunderttausend. Ja.
Erhält 90% des Gewerbesteueraufkommens für diese Anlage.
Okay, gut. Danke. Das heißt, es gibt schon positive Aspekte für die Gemeinde. Ein bisschen regionale Wertschöpfung wird auch dabei sein, Landschaftspflege. Jetzt, damit unser Podcast nicht zu sehr in die Länge geht, wir haben ja ein aktuelles Projekt in Frankenhausen. Das wollen wir ja auch mal ansprechen. In Bezug auf Frankenhausen, da ist ja eine Bürgerinformationsveranstaltung geplant am 19.02. um 19 Uhr im Gemeinschaftshaus Frankenhausen. Interessierte gerne dorthin kommen. Aber wie sieht das Projekt in Kurzfassung aus? In ein paar Stichworten, was ist dort angedacht?
Ja, wir als Energiegenossenschaft Starkenburg haben zusammen mit der Entega eine Projektgesellschaft gegründet, unter die alle Freiflächenanlagen, die wir zurzeit planen, fallen werden. Mhm. Unter anderem auch dann Frankenhausen. Also ich möchte vorausschicken, da ist noch keinerlei Entscheidung gefallen, weder von der Gemeinde noch sonst irgendwo. Wir haben auch keine Fläche aufgekauft, was in den Medien so herumgeistert. Wir werden auch keine Flächen kaufen, sondern wenn, dann wird diese Fläche gepachtet. Wir sind in der Planung in Frankenhausen etwa 6 auf einer Fläche von 6 Hektar eine Anlage mit einer Spitzenleistung von 5 Megawatt zu errichten. Diese Anlage wird im Jahr etwa 5 Millionen Kilowattstunden erzeugen. Damit kann man rechnerisch 1600 Haushalte mit Strom versorgen.
Das ist ja mehr als Frankenhausen schon.
Ist mehr als Frankenhausen. Ja. Und in dieser Projektgesellschaft haben wir als Energiegenossenschaft 51% Anteil. Das heißt, wir müssen auch 51% der Anlage finanzieren. Und wir werden diese Finanzierung über Bürgerbeteiligung machen. Das heißt, haben die Frankenhäuser Vorrang, dann kommt der Mühltaler dran und so weiter. Und jeder.
Das Zwiebelschalenprinzip hatte ich schon mal aufgeschnappt, dass man von denen ausgeht, die am nächsten dran sind. Ja. Die haben auch die Vorteile bei der Beteiligung. Ja.
Und jeder, der möchte, kann sich mit Vielfachen von 2000 Euro beteiligen. Davon sind 1800 Euro ein Darlehen für das konkrete Projekt, das verzinst und zurückgezahlt wird. Und 200 Euro sind Genossenschaftsanteil, für den eine Dividende ausgeschüttet wird.
Gut, das klingt ja gar nicht schlecht. Thomas, von der kommunalen Seite, wie sähe denn die Vorgehensweise bei der Planung aus, wenn jetzt so ein Antrag kommt? Wer entscheidet da was und wie sind die Abläufe, wenn so eine Anlage beantragt wird oder wenn so ein Antrag gestellt wird?
Ja gut, die Anlage fällt unter das Baurecht und erfordert dann die entsprechenden planungsrechtlichen Voraussetzungen. Sprich, es muss ein Bebauungsplan aufgestellt werden, der Flächennutzungsplan muss entsprechend geändert werden. Das sind für eine Gemeinde ganz normale Vorgänge. Und es finden dann Beteiligungen statt. Also es werden alle Fachplanungsbehörden, deren Belange in irgendeiner Form betroffen sind, gehört und geben schriftliche Stellungnahmen ab. Das Gleiche insbesondere passiert auch, weil es im Außenbereich erfolgt, nun auch mit dem Naturschutz und mit dem Forst und mit der Landwirtschaft. Und auch hier werden die entsprechenden Informationen erstmal den Beteiligten zur Verfügung gestellt, die da binnen einer Frist Stellungnahmen abgeben. Und wir können damit rechnen, dass dieser Planungsprozess einige Monate dauert von der Fertigstellung der Planungsunterlage bis zum Rücklauf der Stellungnahme und Besprechung und Beschlussfassung, sodass die Gemeinde hier also auch anhand der notwendigen Schritte bzw. Informationen ihre hoheitlichen Aufgaben erfüllt und dann ein Satzungsbeschluss, sprich also ein Planungsrecht für die Errichtung der Anlage besteht.
Wer beschließt dieses Satzungsrecht letztlich, also diese Bestätigung der Planung?
Das macht die Gemeindevertretung.
Also es ist eine politische Entscheidung
letztlich. Also es ist sehr wohl eine politische Entscheidung. Wohl auch wird die Politik von Anfang an, und das ist hier bereits geschehen, eingebunden, sodass also eine parallele Meinungsbildung und auch alle notwendigen offenen Fragen besprochen werden können, sodass wir also in der Politik nicht ganz von vorne anfangen und hier auch überhaupt keine ideologischen Ansichten mit ins Spiel bringen können. Es läuft alles ganz transparent ab und die Bevölkerung wird parallel dazu immer informiert sein.
Gut, ja, der erste Schritt ist ja diese kommende Informationsveranstaltung. Ich weise nochmal darauf hin, 19.02. um 19 Uhr im Gemeinschaftshaus Frankenhausen. Dort gibt es sicher gute, interessante Fragen. Dort kann man Kritikpunkte einbringen, besprechen und dann letztlich auch einen Abwägungsprozess anstoßen. Trotzdem wird die Bürgerbeteiligung in der Planung über die Offenlegung in der Bebauungsplanphase auch nochmal möglich sein. Also es können ja dann Naturschutzverbände oder Verbände oder auch Bürger immer noch die Planung begleiten und sich einbringen. Ich würde sagen, wir haben jetzt 15 Minuten rum. Es reicht, dass der Podcast nicht zu lang wird. Ich danke euch recht herzlich und wenn Fragen sind, meldet euch. Heute mal nicht von Linda und tschüss, macht's gut.